Heute zu Gast im Stadt-Land-Fluss-Podcast die Autorin und Filmemacherin Barbara Kaufmann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch heute.
Gerne.
Das freut mich sehr. Sie sind ja sowohl Autorin als auch Filmemacherin. Lassen sich denn Städte mit Worten besser beschreiben oder mit Bildern?
Das ist eine schwierige Frage gleich am Anfang. Ich glaube, sowohl als auch, ich glaube, dass es, wenn es um gewisse Stimmungen geht und eine Atmosphäre, die ist, finde ich, leichter einzufangen mit Bildern. Also gerade wenn es um so zum Beispiel sehr enge Räume geht oder darum geht, um einen Ausblick oder ähnliches, ein etwas sehr dicht bebautes. Wenn es um logischerweise Gefühle geht, die man in einer Stadt erlebt oder die eine Stadt transportiert, dann finde ich Worte besser, also auch eindrücklicher, weil man sich viel mehr in diese Stimmungen hineinfallen lassen kann. Aber ich finde, wenn es so, also sowohl als auch, aber ich bin ein großer Fan von Bildern, wenn es darum geht, gewisse, also zum Beispiel eben sehr dicht bebaute Gebiete. Oder jetzt komme ich gerade vom St. Leitenhof, einem der größten Gemeindebauten in Wien. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie man das mit Fotos oder Bildern wiedergeben kann. So einen großen Gemeindebau, so einen großen Hof. Da weiß ich nicht, ob man sich mit Worten dem auch so annähern könnte.
Sie sind ja, ich habe auf Ihrem Blog gelesen, dass Sie am Land aufgewachsen sind.
Was? Ja, in Klagenfurt, also das ist halt eine Kleinstadt, aber Klagenfurt hat ja diesen Charakter, dass es außer die Innenstadt, die Altstadt, sehr ländlich ist. Also die Außenbezirke, ich komme aus Weidmannsdorf, das ist der Bezirk, der dort bei Minimundus und Wörthersee ist. Das ist halt, also ich bin aufgewachsen zwischen unbebauten Feldern und so. Also das Land, glaube ich, kann man schon stehen lassen, ja.
Was hat Sie denn damals nach Wien gezogen, in die größere Stadt?
Also ich hatte tatsächlich eine wahre Geschichte. Ich hatte mit 16 so einen Plan, dass ich mit so über mein Bett hängen, mit so Städten, wo ich überall hinziehen möchte, mein Leben lang. Ja, ich war damals ein großer Tokotronik-Fan und wollte unbedingt nach Hamburg. Und davor wollte ich aber unbedingt in Wien leben. Und dann hatte ich wirklich so Pläne, Wien, Hamburg, ich weiß noch, Rom, Paris, London, New York oder so. Und auch so mit so Alter daneben. Ich habe nichts davon einhalten können bis heute. Aber Wien war für mich die erste Etappe einer großen Stadt. Und ich weiß noch, dass ich nach Wien ziehen wollte, ungelogen, weil ich mit 15 hier war, mit einer sehr guten Freundin, deren Schwester hier studiert hat. Und mir hat es so gefallen, dass in Wien immer der Wind geweht hat. Das war wirklich meine Hauptmotivation, dass ich gedacht habe, ich würde dort gerne leben. Es ist immer so ein angenehmer Wind in Wien. Und die Häuser haben mich natürlich fasziniert. Und dieses Stadtgefühl, U-Bahn fahren und so, das war schon toll.
Die Menschen haben ja ganz unterschiedliche Erwartungen an Städte. Zum Beispiel, manche erhoffen sich tolle Karrieremöglichkeiten, spannende Partys, Kulturevents oder eben einen Urlaub, wenn man eine Stadt bereist. Glauben Sie, dass zu hohe Erwartungen am Ende unglücklich machen oder erfüllt die Stadt all diese Erwartungen für jeden Menschen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, dass hohe Erwartungen prinzipiell immer, immer, immer das Potenzial in sich tragen, sehr unglücklich zu machen. Ja, ob das jetzt an Menschen ist oder an Städte, was ja auch eng zusammenhängt, weil ja Städte nie mehr sind als die Summe der Menschen, die darin leben. Ne? Und also ich glaube, dass ich kenne dieses Gefühl der Erwartungshaltung an eine Stadt. Also ich kenne dieses Gefühl sehr gut, weil ich auch so dazu tendiere, zu so einem Städteromantizismus immer schon. Und eben, ich glaube, dass die Stadt, also ich glaube, es ist Geschmackssache. Ja, es haben jetzt auch sicher viele im Zuge der Corona-Krise diese Haltung verändert oder sehen das anders. Ich liebe die Stadt. Ich liebe das Stadtleben. Ich bin wirklich so ein Kind der Stadt und ich bin glücklich in der Stadt. Ja, es ist, für mich sind eben Städteurlaube sind das Größte und tausendmal toller, als sich irgendwelche großartigen Landschaften anzuschauen, weil ich einfach gerne so den Rhythmus und den Puls von unterschiedlichen Städten spüre und mitbekomme. Ich glaube, natürlich gibt es immer mehr, das ist jetzt eine gesellschaftspolitische, soziale Frage, es gibt sehr viele Enttäuschung in dieser Erwartungshaltung, weil es doch immer unleistbarer wird, in gewissen Städten sich niederzulassen und da zu wohnen. Wenn ich beobachte, ich habe doch relativ viele Freundinnen und Freunde, die sind nach Berlin gegangen in den frühen Nullerjahren, die sind jetzt langsam super frustriert, weil das damals sehr, sehr billig war, also gerade für Kunstschaffende super. Und jetzt ist es mittlerweile viel teurer, als in Wien zu leben. Und dann, wenn man dann einfach in der Stadt sozusagen diesen Rhythmus und das Tempo und das alles und die Möglichkeiten und die Lichter und so nicht mehr mitbekommt, weil man kann sich höchstens noch eine Wohnung leisten, die irgendwo ganz außerhalb ist, wie es ja in Paris auch schon leider sehr lang ist und auch in London, dann ist es sicher enttäuschend, weil dann fragt man sich, was mache ich hier überhaupt? Ich könnte woanders besser leben. Also ich glaube, dass da viele Faktoren mitspielen.
Wenn ich das so auf dem ganz kleinen Mikrokosmos sehe, fällt mir doch immer ein das Beispiel, dass in manchen Straßen, wo Schanigärten sind und am Abend die Leute eben ihre Partyerwartungen ausleben und dort länger rauchen und trinken und so weiter. Und im Stockwerk drüber manche Leute die Ruheerwartung haben, nämlich dass sie sich erholen wollen und schlafen gehen. Da kommen beide unterschiedlichen Erwartungshaltungen zusammen, aber am selben Ort.
Ja, das ist interessant, dass Sie das erwähnen, weil mir ist das erst heuer so richtig aufgefallen, oder letztes Jahr, 2020, im Zuge der Pandemie, als man natürlich viel mehr zu Hause war und wir hatten dann im Sommer sehr viele, also wirklich viele, im Vergleich zu den letzten Jahren, Hofpartys im Hof. Also ich lebe in einer Wohnung, wo es zwei Höfe gibt, auf der einen, auf der anderen Seite, und es war fast täglich auf einer Seite eine Party. Und ich war immer die Erste, die gesagt hat, wenn man in der Stadt lebt, muss man im Lärm leben. Und ich finde Wien ein bisschen, also verglichen mit anderen Großstädten, in denen ich war, immer sehr überempfindlich, was Lärm betrifft am Abend. Ja, also es ist undenkbar, dass man in Rom um 22 Uhr den Gehsteig aufrollt. Das ist einfach normal. Aber, und das habe ich mir den Sommer auch, habe ich selbst bemerkt, ich glaube, es kommt eben da auch auf die Erwartungshaltung an. Das ist schon gescheit, was Sie gesagt haben, was man sich erwartet, wenn man eben in einem Wohnviertel wohnt. Also in Rom ist das zum Beispiel ein bisschen deutlicher abgegrenzt. Da gibt es halt Wohnviertel und da gibt es ja auch wenig Bars und Cafés. Und dann gibt es irgendwie Trastevere oder Prati, gibt es Viertel, wo es einfach sehr viele Restaurants gibt und Bars. Und dann weiß man das und nimmt das in Kauf. Ich glaube, in Wien ist das so ein bisschen unklar, was wo ist sozusagen. Also weiß ich nicht. Ich bin da selbst erstaunt gewesen letzten Sommer über mich. Also ich habe jetzt nicht die Polizei gerufen oder so. Das wäre so das Letzte, was ich tun würde, um von mir selber sozusagen jeglichen Respekt zu verlieren. Aber ich
runterschreien beim Fenster.
Ja. Auf. Ja, aber wirklich. Aber ich habe mich auch dabei ertappt und man möchte nicht so sein. Aber dann, wenn man eben schon angespannt ist, es ist ein heißer Abend, man lebt in einer Wohnung, wo es 28 Grad hat durchgehend, weil keine Klimaanlage und südwestseitig, dann reicht es einem irgendwann, wenn man um zwei noch nicht schlafen kann. Aber ja, es ist schwierig.
Aber weiß wie ich auch hat man dann diese Situation für sich gelöst?
Ehrlich, also es ist eine sehr peinliche Antwort. Ich habe es wirklich im Sommer heuer installiert. Wir haben diese zwei Seiten. Und unser Schlafzimmer geht in den einen Hof und in die andere Seite rüber haben wir zwei so Matratzen hingelegt. Und immer wenn es laut war auf der einen Seite, haben wir auf der anderen geschlafen und uns wirklich so, also noch bevor ich sozusagen aus dem Fenster schrei Ruhe, gehe ich lieber ins andere Zimmer, was halt auch, naja, ein bisschen bedenklich ist, weil man könnte ja für die eigene Nachtruhe kämpfen. Aber ich habe dann eher gedacht, na, dann schlafen wir halt im anderen Zimmer und geht schon.
Also das klingt für mich nach einem sympathischen Weg, wo man nicht abhängig ist von jemand anderem, sondern was man einfach allein in der Hand hat.
Genau.
Also, mir ist ja auch aufgefallen in der Stadt, ich wohne jetzt auch schon länger in Wien, da gibt es ja ganz unterschiedliche Grätzl und Gegenden. Zum Beispiel welche, wo ganz viele Menschen wohnen und wo alle Lichter am Abend, wenn man durch die Stadt geht, brennen und erleuchtet sind. Und dann gibt es Gegenden, wo ab und zu man mal eine Wohnung sieht, wo Licht ist und jemand wohnt. Das ist ja dann ein ganz unterschiedliches Wohnerlebnis, je nachdem, wo man ist. Welches haben denn Sie eigentlich lieber, wenn ich Sie jetzt vor allem auch noch diesen Sommer frage, wo es eigentlich ziemlich crowded war bei Ihnen?
Ja, es ist ganz komisch. Also ich glaube, dass ich tendenziell es sehr, sehr liebe, dass wer draußen ist und wach ist und dass ich Lichter sehe. Ich lebe im letzten Stock eines Altbauhauses und darüber haben sie uns vor ein paar Jahren eine Dachgeschosswohnung gebaut, also zwei eigentlich. Und seitdem haben wir auch, das ist recht laut, also mit dem Dämmen hat das nicht so gut funktioniert, weil es ist lauter von dem Dachgeschoss zu uns als von uns zum Stock unter uns. Wir haben das getestet, wir waren so im Haus, haben wir so einen CSI-Altbauwohnung und dann haben wir das so getestet, um das abzuchecken, ob wir uns das einbilden oder nicht. Und es ist wirklich sehr laut, aber es hat was Beruhigendes. Also ich habe es prinzipiell lieber so, dass es halt okay an manchen Abenden nicht so ruhig ist und man muss eben, wie gesagt, das Zimmer wechseln und dann in so einer Improvisation übernachten und so, aber ich mag das gern mit den Lichtern, ich mag das irrsinnig gern mit den Geräuschen. Ich glaube, das ist kindheitsbedingt, weil ich aufgewachsen bin in einem Wohnblock, also so in Klagenfurt in einem Wohnblock und erst sehr viel später, als ich schon älter war, haben dann meine Eltern das Geld zusammen gehabt für ein Haus und dann sind wir dort ausgezogen. Aber dieses so Aufwachsen von klein auf mit Nachbarn über dir und unter dir und so, ich bin das ein bisschen, das ist so ein Sound, der mich beruhigt.
Hängt es auch davon ab, ob einen Lärm stört, wenn man weiß, von wem er kommt? Weil ich kann mir das vorstellen, Leute, die man mag, da zum Beispiel bei Mitbewohnern, die man mag, da denkt man sich nichts dabei, wenn die laut sind. Und mit welchen, wo man ein schwieriges Verhältnis hat, denkt man sich, boah, jetzt ist der schon wieder so laut, dass man Lärm eigentlich unterschiedlich lästig findet. Geht das Ihnen auch so in Ihrem Haus?
Ja, also es geht mir, es ist ganz komisch, es geht mir extrem so. Es geht mir vor allem mit Musik so, was halt wirklich jetzt völlig, also das ist halt dann nur noch irrational. Aber es gibt so eine Wohnung, da hören Sie immer sehr laute Musik, die sehr, sehr schlecht ist, finde ich. Und es gibt eine Wohnung auf der anderen Seite, da hören Sie auch laut Musik und die Musik ist aber okay, die ist gut. Das ist so elektronische Musik und die würde ich privat auch hören. Und die andere Wohnung mit der schlechten Musik, die hasse ich wirklich mittlerweile. Obwohl alles, was sie mir antun, ist, dass sie laut schlechte Musik hören. Also das ist sicher so, wenn man jemanden nicht leiden kann, dass das dann mit hineinspielt und dass man dann schon wartet, fast, also er wartet, dass derjenige laut ist. Also wir hatten das ganz oft. Wir haben so einen recht auffälligen Nachbarn, der ist erst vor 2-3 Jahren eingezogen gegenüber und der ist wirklich sehr laut immer gewesen und wir alle haben begonnen, kollektiv zu hassen. Und irgendwann war wirklich jedes Mal, wenn es draußen laut war, war er für uns verantwortlich. Ja, das ist sicher wieder er und so. Und jetzt ist er aber mittlerweile ausgezogen und irgendein Cousin von ihm oder so ist eingezogen und der ist total ruhig. Ja, der macht gar nichts. Ich glaube, der ist ganz still. Und trotzdem haben wir alle immer noch so im Kopf, na, das ist sicher dieser Nachbar. Also da sieht man auch, dass man da so dann wirklich schon so nur Persönliches projiziert, obwohl vielleicht eben das gar nicht stimmt.
Wohnen Sie in Ihrem Haus eher anonym, dass jeder so für sich in seiner Wohnung ist und man eher sich am Gang trifft und kurz ein paar Worte wechselt, wenn überhaupt? Oder ist das schon so ein bisschen eine Community, wo man, wenn Sie so erzählen, gemeinsam CSI macht und Dinge ergründet? Wie ist das bei Ihnen so in Ihrem Wohnhaus?
Also ganz stark Zweiteres. Ich habe mir das nie vorstellen können, für Wien schon gar nicht und so. Und habe das auch nicht gehabt in Wien fast bis auf den 23. und ich glaube den 17. in fast allen Bezirken gewohnt, weil ich sehr, sehr oft Wohnung gewechselt habe, als ich hier studiert habe. Ich hatte fast kein Geld und ich war so eine Springerin mit WG-Zimmern. Ich war dann eine ganze Zeit lang im 5., schon ein paar Jahre, aber dann danach wieder so gesprungen, bis ich jetzt im 2. gelandet bin, vor jetzt auch schon 18 Jahren. Und hier, wo ich jetzt wohne, ist es tatsächlich so, es gibt ein Sommerfest, also heuer gab es keins, aber es gibt ein Sommerfest, es gibt ein Punschtrinken immer im Winter, beides unten im Hof. Man kennt sich teilweise sogar sehr gut. Also ich habe eine Nachbarin, die ist 78, das ist wirklich für mich wie eine mütterliche Freundin. Ja? Also das ist jemand, mit dem ich jeden Tag einmal plaudere, wenn ich sie treffe. Ich kenne ihren Rhythmus, sie bringt mir jeden Sonntag, legt sie mir von ihren Spaziergängen mit dem Hund ganz in der Früh die Zeitung vor die Tür. Wenn wer Sorgen, Probleme hat, ist kein Problem. Wir kennen eigentlich im Haus jeden, so mit Namen, und wissen auch, was der circa beruflich macht, und die wissen es auch von uns. Also es ist wirklich eine Community. Und ich wohne in einem Haus, da gibt es mehrere Stiegen. Und ich kenne jetzt von den anderen Stiegen nicht so viele Leute, aber zumindest ein paar. Und es ist eigentlich für Wien, aber ich habe jetzt gehört, dass das andere auch haben. Also das scheint immer öfter vorzukommen. Es ist ungewöhnlich nicht anonym. Also man kennt sich gut und man weiß auch viel voneinander.
Aber würden Sie sagen, dass Sie das von Anfang an wollten und das sich bemüht haben, dass es so wird? Oder ist das irgendwie von selber passiert?
Also hier ist es, da muss ich jetzt nachdenken. Also ich glaube, ich hätte mir vielleicht das gar nicht gewünscht, weil ich ein total zurückgezogener Mensch bin. Also ich habe halt sehr, sehr gern meine Ruhe, so wie fast alle Leute, die ich kenne, die schreiben, die es halt schätzen, wenn sie in Ruhe arbeiten. Man braucht eine gewisse Ruhe zum Arbeiten. Aber ich habe es mir nicht so nett vorgestellt, wie es in der Realität ist. Ich hätte es mir eigentlich so gar nicht vorstellen können. Es ist wirklich sehr nett, es ist nie lästig, es ist nie so, dass Grenzen überschritten werden. Aber man weiß voneinander, eben jetzt in Corona-Zeiten, weiß man auch, wem geht's gut, wem geht's schlecht, wer braucht Hilfe. Ich habe auch schon erlebt, dass ich was gebraucht habe oder dass ich mich mal wo ausgequatscht habe. So. Also ich finde das sehr nett. Es ist nie so, too much, sondern es ist so positiv in der Stadt eine Gemeinschaft bilden sozusagen.
Und wie würden Sie sagen, ist das zustande gekommen?
Ich glaube, es ist gewachsen und ich glaube, es lag auch daran, ganz klassisch, wie ich hergezogen bin, haben hier schon mindestens drei Parteien gelebt, die hier schon sehr lange vor mir lebten und mit mittlerweile halt auch, betagt ist jetzt übertrieben, aber sagen wir Leuten zwischen 60 und 80 Jahren. Und die kannten sich sehr gut, ja, also die kannten auch so die Kinder voneinander und natürlich, die haben sich da beobachtet über Jahrzehnte. Und die waren aber alles sehr offene, sehr liebe Menschen. Und dann bin ich hergezogen und dann ist meine Nachbarin, die ist auch nur wesentlich, also ist auch wesentlich jünger, die ist ein bisschen älter als ich, nur auch hergezogen. Und so hat sich das so ergeben. Es war so ein bisschen, es ist sicher von den älteren Bewohnern ausgegangen, die hier schon lang leben und die sehr offen waren alle und es heute noch sind und sehr lieb sind und das eher so als ihr Zuhause sehen, ob es ein Mietshaus ist, gibt keine Eigentumswohnungen und auch so so sehen, dass sie sozusagen da so die Verwalterinnen und Verwalter dieses Hauses sind und dann auch die Neuen so willkommen heißen. Es hat sich so ergeben.
Was sind denn eigentlich die Dinge, die ein Grätzl für Sie lebenswert machen?
Ja, komisch. Also für mich sind es halt so kleine Geschäfte. Also ich mag das wahnsinnig gerne. Ich glaube, jeder wird sich denken, natürlich Grünflächen und Parks. Und wir leben halt in der Nähe vom Augarten. Das ist halt super, weil das wirklich ein großer Grünbereich ist. Aber ich merke auch, es ist gar nicht so die Existenz des Augartens oder des Praters. Man kann ja auch eigentlich gibt es ja sehr viel Grünflächen in Wien. Also es gibt ja wenig Bezirke, wo man nicht mit den Öffis in einer Viertelstunde wo wäre. Das ist es gar nicht so. Ich finde, es sind wirklich die kleinen Geschäfte. Für mich persönlich, ich kann das nur persönlich beantworten, es ist dieses Bild, dass man eben nicht anonym ist, dass es so ein bisschen lebt, dass man durchaus Momente hat und ich habe die wirklich, seit ich da wohne, immer gehabt und immer noch, dass man durchaus plaudert miteinander, dass es nicht nur ist ein anonymes Rein-Raus, Einkaufen, Tschüss, sondern wirklich, dass es immer wieder Gespräche gibt, dass es auch Leute gibt, die man erkennt, die einen erkennen, wo man sich winkt und man sagt, hallo, na, guter Tag gewesen und so. Also diese Art von Community-Gefühl, das mag ich sehr gern an Grätzl. Und das ist mir ganz wichtig und das finde ich halt im zweiten Bezirk, ich lebe jetzt wirklich seit 2002 da, finde ich, ist das immer noch gegeben. Ich glaube, es muss auch sich die Waage halten, weil ja sehr viel über Gentrifizierung geschimpft wird. Es ist natürlich nicht nur schlecht, weil es natürlich auch schön ist, wenn sich Dinge entwickeln, also wenn neue Geschäfte kommen, neue kleine Shops, Kaffeehäuser und so, da freuen sich ja alle drüber. Aber ich glaube, es muss sich die Waage halten. Es darf nicht zu viel, sondern es darf vor allem nicht dazu führen, dass sich Gegenden so verändern, weil Leute sich die Miete nicht mehr leisten können. Das, finde ich, geht im Zweiten noch, also in dem Eck da. Lebenswert machen es für mich die Menschen, würde ich sagen.
Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich genau diesen Ort ausgesucht haben im zweiten Bezirk?
Es war damals tatsächlich so, dass es das Billigste war, was wir gefunden haben. Wir waren damals, also mein damaliger Lebensgefährte und ich waren beide studiert noch, auf beide Kunsthochschulstudenten, also wirklich auch wenig Geld gehabt. Und wir haben eine neue Wohnung gesucht. Wir haben davor beide im 9. gewohnt, in WGs, und haben Jahre an WG-Geschichten hinter uns gehabt. Also ich vor allem, wirklich sehr oft umgezogen und so. Und wir wollten zusammenziehen. Und es war mit Abstand die billigste Wohnung, war tatsächlich im 2. Bezirk am Karmelitermarkt. Also wo wir gezahlt haben für, weiß ich nicht, 80 Quadratmeter, glaube ich, 500 Euro oder so, oder 550. Ja, also das war damals kein up-and-coming Superstar-Viertel, sondern es war wirklich, es war auch der Karmelitermarkt, ein Markt, wo alle unsere Bekannten gesagt haben, na, da war ich noch nie und das ist ein komisches Eck und das ist, aber...
Das ist super Hipster.
Ja, aber das war wirklich, also es war nicht zu erwarten für uns. Und so haben wir uns, und man muss auch sagen, es hat sich der 2. Bezirk seit damals unfassbar entwickelt. Also das war wirklich zum Beobachten, war das echt faszinierend. Das ist wirklich, das hätte man damals auch nicht vermutet, dass das jetzt so derartig verändern wird.
Sie haben ja gesagt, dass Sie wirklich sehr, sehr gerne Städtereisen machen.
Ja.
Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche sozusagen Wege, wie man das angeht, nämlich eine Städtereise. Da würde mich interessieren, wie machen Sie das?
Ich glaube, also das ganz altmodisch hole ich mir meistens, es ist wirklich immer dasselbe, ich hole mir meistens ein paar Bücher über diese Stadt aus der Stadtbibliothek, im Ernst. Also wirklich so ganz, ganz old-fashioned irgendwie analog, weil da kann man sich alles durchblättern, da kann man sich durchlesen. Sehr gut sind zum Beispiel, es gibt meistens Geospezial zu Großstädten, da kann man, sind immer gute Reportagen drin und so und auch schon dann so Tipps. Und dann lese ich mir halt meistens online so ganz, wissen Sie, so ganz klassische Seiten, die so Geheimtipps, unter Anführungszeichen, wenn es ein Geheimtipp wäre, wäre es ja nicht online, aber trotzdem, und das lese ich dann immer. Ja, dorthin muss man gehen und dann, wenn man dort ist und dort einmal gegessen hat, weiß man eh, dass es kein Geheimtipp ist, aber eben sehr viel, ich lese sehr viel, wo man auch ausgehen kann, es ist sehr viel auch immer mit Lokalen und wo gibt es was Gutes zu essen und so, und natürlich sehr viel auch Kunst und Kultur und also ich nähe mich so auf diesen zwei Ebenen. Ich habe einerseits echt immer so einen Hang. Ich habe sehr, sehr viele Bücher über Städte zu Hause auch. Also ich kriege das auch immer geschenkt und lese die dann wirklich so durch. Und dann halt hole ich mir noch so im Internet die heißesten Tipps quasi aus der Gegenwart, die aktuellsten Ausstellungen oder Tipps, wo man hingehen kann oder soll.
Also sozusagen das ist das, was Sie davor machen, bevor Sie hinfahren sozusagen, gell?
Genau.
Hab ich das. Und wenn Sie dort sind, da gibt's, mir ist ja aufgefallen, manche Freunde von mir, die lieben es sozusagen, die so Sightseeing-Tours zu machen, gewisse Dinge anzuschauen und zu fotografieren und sich davor selbst zu fotografieren. Und ich bin jemand, der eher gern das nicht so macht, sondern sich ein Fahrrad auspackt, ein bisschen durchfährt und so ein bisschen probiert, so zu tun, als würde ich da leben. Wie ist das dann bei Ihnen, wenn Sie dann vor Ort sind? Was sind Sie denn für ein Typ?
Also ich glaube, dass ich Ihnen da ganz ähnlich bin. Ich mache es halt nicht mit dem Fahrrad, sondern immer mit den Öffis, also immer mit dem Bus. Das Erste, was ich mache, ist immer, was gibt's da für Buslinien, wo man jetzt mal einen halben Tag Bus fahren kann. Das mache ich echt überall. Ja, fahren wir dorthin, fahren wir da und U-Bahn natürlich auch. Und einfach wo aussteigen, rumgehen, sich die Gegend anschauen. So wie Sie sagen, so tun, als würde man dort wohnen. Das ist auch immer mein Ansatz, dieses so tun. Natürlich gehe ich dann auch zum Louvre oder weiß ich nicht, schaue mir eben auch das Kolosseum an oder so, ist ja klar, aber es ist mir auch wahnsinnig wichtig, so ein Gefühl zu entwickeln für den Alltag in der Stadt. Und das geht nur, wenn man sich, also zu Fuß geht, sehr viel zu Fuß geht und wenn man sich wirklich, finde ich, auch öffentlich fortbewegt und sich das genauer anschaut. Es ist immer unterschiedlich. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich war in Genua einmal und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist die einzige Stadt in Italien, die mir nicht gefällt. Und dann habe ich mir gedacht, wurde nicht besser, egal was wir uns angeschaut haben, Doschen, Paläste und alles, es wurde nicht besser. Und dann habe ich gesehen, dass dort ganz viele Touristen immer in so in so kleine Shops gehen, Focaccia-Mampfen, ja, und hat, dann habe ich auch das erste Mal Focaccia gegessen, das ist wirklich sehr gut in China, und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, so kann man das aushalten in der Stadt, indem man einfach die ganze Zeit nur isst, dann geht's auch.
Was ist es denn, dass es eine Stadt für sich schön macht?
Ich glaube, dass es so eine Kombination ist aus einem freien Blick, dass man einen freien Blick auf etwas hat, also ich weiß nicht, breite Straßen, oder dass man einen Blick auf Häuserzeilen hat oder Architektur oder so. Und das Zweite ist sicherlich, dass es in Genua war es tatsächlich der Verkehr, der mich fertig gemacht hat. Also Genua ist eine sehr, sehr stark befahrene Stadt. Also es gibt sehr viel Verkehr. Es gibt ja auch diese berühmte Stadtautobahn, die unfassbar hässlich ist, also die man einfach so mitten in die Stadt reingebaut hat. Wo ja auch, in Genua war, glaube ich, ja auch dieses schreckliche Unglück mit der Brücke, die eingestürzt ist und teils auf die Häuser gefallen ist. Es ist wirklich eine sehr, sehr stark befahrene Stadt. Und das macht wirklich alles hin. Also man ist die ganze Zeit im Autolärm, man ist die ganze Zeit in den Abgasen, die Fassaden der schönen alten Gebäude sind alle dunkelgrau, und das gibt dem Ganzen wirklich was sehr Unangenehmes. Und das spielt schon auch mit. Also eine Stadt ist natürlich schon auch schöner, wenn man sie genießen kann, ohne dass man alle 5 Minuten von einem Truck überfahren wird fast. Also das Verkehr ist schon auch wichtig, dass man so Orte hat, die verkehrsberuhigt sind.
Da ist mir jetzt am Ende dann noch eine Zusatzfrage eingefallen, weil Sie gerade von den vielen Autos sprechen. Sie wohnen ja dann wirklich ganz nahe beim Schwedenplatz vom Karmelitermarkt. Mhm. Und wenn man auf den schaut, ist es ja irgendwie optisch ja wirklich nicht der schönste Ort.
Na, das ist er nicht.
Ich persönlich mag ihn irgendwie trotzdem, weil obwohl er grau ist und Autos fahren, weil ich mich da oft mit Freunden dann treffe und irgendwie auf ein Eis oder das so ein typischer Treffpunkt ist, finde ich, von wo man dann aus wegspaziert. Und also optisch gefällt er mir nicht, aber irgendwie gefällt er mir. Ich weiß nicht, warum genau. Und jetzt wollte ich fragen, was halten Sie denn vom Schwedenplatz? Ist das dann... Was ist so Ihre Meinung dazu?
Also ich weiß, dass es ja immer wieder Ideen gibt, den umzugestalten, und das ist wohl wirklich eine also das bin ich auch nicht dagegen, das ist wirklich zu befürworten, wenn man den Platz kennt. Aber ich habe ganz ähnlich wie Sie eine ganz emotionale Bindung zum Schwedenplatz, weil er tatsächlich quasi einer der ersten Plätze war, an denen ich angekommen bin, als ich nach Wien gezogen bin vor 20 Jahren, oder 22 Jahre ist das jetzt schon her. Und da bin ich auch immer hingefahren, genau wie Sie jetzt sagen, es ist dort eine sehr berühmte Eisdiele für Wiener Verhältnisse, also da fahren wirklich viele Leute auch hin, extra um ein Eis zu essen. Man hat sich da immer getroffen im Sommer und um spazieren zu gehen, man hat einen guten Ausgangspunkt, um durch den ersten zu flanieren. Also ich habe auch eine stark emotionale Bindung zu dem Platz, egal wie objektiv gesehen hässlich er sein mag. Ich mag den sehr gerne, den Schwedenplatz. Ich muss auch echt sagen, das war ja dieser grauenhafte Terroranschlag in Wien vor ein paar Monaten, also Anfang November 2020, der war ja auch in der Gegend rund um den Schwedenplatz. Und das hat einen schon sehr getroffen, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen zum Schwedenplatz, also nicht nur Menschen, die hier in der Nähe wohnen, sondern sehr viele Studierende und so eben eine emotionale Bindung haben zum Schwedenplatz. Weil er doch für so viele Ausgangspunkt ist, wie Sie auch sagen, Treffpunkt klassisch, ja, oder Ausgangspunkt, um durch den ersten zu gehen, oder es ist ja auch eine sehr wichtige U-Bahn-Station dort von 2 U-Bahn-Linien. Also man sieht dann vielleicht auch das architektonisch nicht so anziehende gar nicht mehr so, weil man eine Bindung hat zu dem Ort. Also ich kann das gut verstehen, dass man diese emotionale Bindung zu dem Ort hat und dass sie über der persönlichen Wahrnehmung liegt oder über einer eben nicht persönlichen, einer objektiven Wahrnehmung, dass es nicht so schön ist. Ich glaube, die Schönheit von Orten hat da doch sehr viel mit unserer Geschichte, mit diesen Orten zu tun, immer wahrscheinlich.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel wieder sicher beschließen würden, in woanders hinzuziehen, in einen anderen Bezirk oder in ein anderes Grätzl, wäre das irgendwie... Wäre das irgendwie sehr schlimm für Sie, dass man irgendwie, wenn man sich jetzt schon so viele Jahre dort war, oder ist das dann vielleicht wieder ein neues Gefühl von wow, aufregend, ich wie beim Studium, jetzt ziehe ich wieder mal wohin weg? Oder was wird da in Ihnen vorgehen, wenn Sie daran denken?
Ja, das habe ich mir schon oft überlegt, weil tatsächlich ist es so, dass ich seit einigen Jahren schon aus Wien eigentlich wegziehen möchte für längere Zeit. Also ein halbes Jahr, ja, wäre ideal. Das ging immer ganz schwer, weil mein Lebensgefährte ist halt in Wien sehr verwurzelt. Der ist fix angestellt, nicht so wie ich. Der kann nicht einfach sagen, so, jetzt hau ich mal ab. Also er kann es schon. Es gibt ja diese Möglichkeit mit Karenz, aber das ist nicht so einfach. Und noch dazu ist er. Also er kommt aus Wien, er ist da so ein Gemeindebaukind in Wien und hat seine ganze Familie hier und viele Freundinnen und Freunde und so und ist sehr mit der Stadt verbunden, was ich in so einem Ausmaß überhaupt nicht bin. Und da haben wir immer überlegt, wie das wäre in Wien. Also ich würde halt gern wegziehen und länger wegziehen in eine andere Stadt, mal für ein Jahr oder ein halbes Jahr. Und wir haben dann auch überlegt, wie das wäre, umzuziehen. Und ich habe dann ganz lange überlegen müssen, in welchem Bezirk ich in Wien. Also ich kenne Wien sehr, sehr gut mittlerweile, weil ich sehr, sehr viel spazieren gehe. Also so Stadtspaziergänge mache, sehr, sehr viel. Und eben in unterschiedlichsten Bezirken auch gewohnt habe und so. Und kenne wenig Orte, die mir so ganz neu sind. Aber was mich wirklich sehr reizen wird, wäre der 22. Das ist, und zwar dort so, natürlich, also das ist einfach eine tolle Gegend, Alte Donau, wo es dann schon nach Floridsdorf geht, auch Richtung Floridsdorf. Das ist so eine Gegend, glaube ich, wo man in der Stadt ist und doch irgendwie am Land. Das stelle ich mir sehr nett vor. Und da ist es dann sicher so, also nicht mehr ganz so, als wäre man ganz neu wo, aber so ein, weil ich eben leider die Stadt schon sehr gut kenne. Aber so ein bisschen neu wenigstens, glaube ich. Aber ich glaube, wenn ich so mich entscheiden müsste, würde ich mich doch dafür entscheiden, in eine andere Stadt dann gleich zu ziehen.
Dann, Frau Kaufmann, möchte ich mich sehr bedanken für das super Gespräch. Ich habe das total spannend gefunden, mit Ihnen darüber zu reden, weil ich könnte gerade noch viel länger darüber reden, über das
Ja,
Thema.
danke schön. Das ist aber sehr nett. Danke, das freut mich und das war auch für mich ein sehr nettes Gespräch.